Wir setzen unsere Reihe über das Sprüchebuch fort mit einem der bekanntesten Verse aus diesem alttestamentlichen Buch, nämlich Sprüche 3, Vers 5. Viele werden das schon mal gehört haben, ihr kennt es vielleicht sogar auswendig, da steht: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Daraus abgeleitet das Thema dem richtigen Vertrauen. Denn darum geht es, wenn der Lehrer seinem Schüler ans Herz legt, ich lese jetzt noch zwei Verse mehr mit und auch nach einer anderen Übersetzung: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wenn man diesen Vers so hört und auf sich wirken lässt, sich nicht auf den Verstand zu verlassen, dann scheint er ja zunächst mal ein Vorurteil zu bestätigen, was viele Menschen im Blick auf Glauben haben, nicht nur auf Christsein, auf Glauben überhaupt. Und dieses Vorurteil lautet: Um zu glauben, musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben. Das heißt, entweder kannst du was wissen und deinen Verstand einsetzen, oder du kannst glauben, beides gemeinsam geht nicht. Und um glauben zu können, musst du aufhören zu denken, um es mal abzukürzen. Der bekannte atheistische Religionskritiker Richard Dawkins bringt es auf die Formel, dass Religion, so sagt er es, der Ausdruck von purem Unverstand ist. Und andersrum, wer auch nur halbwegs seinen Verstand beisammen hat, der glaubt eben nicht. Und unser ehemaliger Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde mal in einem Interview gefragt, wie er es so mit Glauben und Religion hält. Und dann hat er sinngemäß gesagt, er habe sich zu viel mit Philosophie beschäftigt, um an Gott zu glauben. Philosophie heißt ja Liebe zur Weisheit, und letztlich sagt auch er, was ich eben schon mal sagte, wer schlau ist, der kann nicht glauben. Beides zusammen geht nicht. Ist das Motto also Kopf ab zum Gebet, weil man seinen Kopf dann dazu nicht gebrauchen kann? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht bei diesem Vers nicht darum, den Verstand auszuschalten. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig in einem biblischen Buch, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Weisheit zu vermitteln. Und die Vermittlung dieser Weisheit im Buch der Sprüche geschieht, so steht es am Anfang ausdrücklich, indem um Einsicht und Verständnis geworben wird. Also das Buch der Sprüche basiert gerade nicht darauf, dass die Weisen sagen, schalte deinen Verstand ab, du musst halt glauben, sondern im Buch der Sprüche geht es darum, miteinander nachzudenken, warum es ein guter Weg ist, mit Gott unterwegs zu sein. Es geht ums Nachdenken, wie gutes Leben aussieht und wie töricht es. Und die Weisen richten sich ja gerade an den Verstand. Und sie schätzen den Verstand. Wir haben ja ganz am Anfang der Reihe gesehen, die Weisen waren auch Lehrer an Schulen, Lehrer am Königshof, und natürlich war ihnen der Verstand, das Nachdenken, wirklich wichtig. Der Sinn also ist nicht, gib den Verstand ab, sondern gebrauche ihn richtig. So wie Gott dir das Gefühl gegeben hat, da haben wir drüber nachgedacht, so hat er dir auch deinen Verstand gegeben. Aber um ihn halt in der richtigen Art und Weise zu gebrauchen. Darum geht's. Machen wir an dieser Stelle einen ganz kleinen Ausflug zur Aufklärung, zur sogenannten, und zu Immanuel Kant. Der hat die Frage, was ist Aufklärung, einmal so beantwortet. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Darum, so sagt es Kant hier, geht es bei der Aufklärung. Und dabei ist überhaupt nichts Falsches bei dem, was er da sagt. Also ich würde auch jedem von euch sagen, wie ich es mir sage, habt den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Ja, klar. Und auch deines eigenen, nicht nur deinen Verstand deines Nachbarn. Und was er sagt, es geht darum, Unmündigkeit aufzulösen, ist auch gut. Unmündigkeit ist nicht gut. Also Kinder sind ja unmündig und dann werden sie erwachsen. Und alle Eltern freuen sich darüber, wenn die Kinder aus diesem Stadium der Unmündigkeit herauswachsen und irgendwann zu mündigen Menschen werden. Das ist eines der wesentlichen Ziele bei Erziehung. Kinder sollen zu mündigen Menschen werden. Und was wir auch schon in der Sprüchereihe gesehen haben, es ist auch gar nicht gut, wenn man denkfaul ist. Also Denkfaulheit ist keine christliche Tugend. Manchmal hört man das leider auch von Christen, die sagen, ich muss mich mit vielen Fragen nicht beschäftigen, weil ich glaube. Nein, Denkfaulheit ist keine christliche Tugend. Und ohne jede Frage hat die Aufklärung viel Gutes in die Welt gebracht. Wir glauben zum Beispiel heute nicht mehr, wenn es donnert und blitzt, dass da oben ein wütender Gott ist, der Blitze zur Erde schleudert. Könnt ihr mal nicken, dass das gut ist, dass wir das nicht mehr glauben? Dass wir wissen, das sind naturwissenschaftliche Phänomene. Da ist kein Gott zornig, wenn es donnert und blitzt. Und er sendet auch keine Blitze, um uns zu bestrafen. Das ist gut, dass die Aufklärung durch Nachdenken und Verstand das aus der Welt geräumt hat. Viele Fortschritte in Technik und Medizin. Wenn ihr euch mal ein bisschen so mit Medizingeschichte beschäftigt, da wird's einem, da gruselt es einen. Was da gedacht wurde, was die Ursache ist für bestimmte medizinische Probleme und wie man versucht hat, das zu behandeln. Und viele Menschen sind durch die Behandlung der Ärzte zu Tode gekommen, weil man eben sehr begrenztes Wissen hat. Es ist gut, dass sich das geändert hat. Und selbstverständlich ist es auch gut, dass die Aufklärung gegen Aberglauben gekämpft hat. Dass wir heute keine Hexen mehr verbrennen, hat auch damit zu tun, dass die Aufklärung gesagt hat, da gibt es keinen Zusammenhang. Also schlechte Ernte hat nichts damit zu tun, dass da eine Frau eine Hexe ist und wenn wir die Frau jetzt verbrennen, dann wird die Ernte wieder gut, sondern das hat mit Wetter zu tun. Also, es ist gut und die Aufklärung hat ganz viel Gutes in die Welt gebracht und wir tun als Christen gut daran, das auch zu würdigen. Und dann gibt es bei allem Guten ein Aber. Ja, der Verstand ist gut und nehmt das bitte mit. Dein Verstand ist gut und es ist gut, wenn du ihn fleißig gebrauchst. Aber dein Verstand ist nicht unfehlbar. Und das hat damit zu tun, was die Bibel auch beschreibt am Anfang, nämlich mit dem sogenannten Sündenfall hat es zu tun. Und da ist auch unser Verstand mit hineingerissen worden in diesen Sündenfall. Das heißt, wir denken alle nicht mehr so, wie Adam und Eva haben denken können. Also nicht so ohne Fehler. Wir können falsch denken und uns irren. Wenn sich mal bitte jeder meldet, der sich schon mal geirrt hat. Alle anderen haben das Hörgerät nicht dabei. Also jeder von uns hat sich natürlich schon geirrt. Und die Wissenschaftsgeschichte ist voller Irrtümer. Das spricht nicht gegen Wissenschaft. Es spricht aber dagegen, dass man den Verstand absolut setzt. Manches, was zu seiner Zeit vernünftig erschien, war falsch. Viele Jahrhunderte schien es den Menschen in Mitteleuropa vernünftig, dass die Erde im Zentrum ist und die Sonne und die Planeten sich um die Erde drehen. Warum schien das vernünftig? Ja, man hat das beobachtet. Also wir reden heute auch noch davon, guckt gerne in euren Taschenkalender, in eurem Handy, da steht drin Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Aber streng genommen geht natürlich die Sonne weder auf, noch geht sie unter, sondern die Erde dreht sich unter der Sonne weg. Nur wie beschreibt man das in einem Kalender? Also man hat beobachtet, die Sonne steht auf und dreht sich um die Erde. Das ist das, was man beobachtet hat, ne? Und der Mond und die Sterne, sie drehen sich um die Erde und es schien vernünftig zu sein, zu sagen, das zeigt uns doch, die Erde ist in der Mitte und alles andere dreht sich drumherum. Und dann gab es irgendwann bessere Teleskope, beziehungsweise auch die alten Griechen wussten das schon, haben das auch schon beobachtet. Und irgendwann erschien das nicht mehr vernünftig. Und wer heute noch behauptet, die Sonne dreht sich um die Erde, muss sich schon gefallen lassen, dass er gefragt wird, wie hoch sein IQ ist. Das ist eigentlich völlig klar. Nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und umgekehrt, manches, was uns heute logisch und vernünftig erscheint, wird sich eines Tages als falsch herausstellen. Das ist einfach so, weil das Wissen begrenzt ist und weil es dann auch weitere Entwicklungen gibt. Klammer auf, was sich als falsch herausstellen wird, können wir natürlich nicht wissen, Klammer zu. Sonst würden wir das ja nicht falsch denken. Also es warnt uns ein bisschen davor, den Verstand absolut zu setzen. Das spricht nochmal nicht gegen den Verstand und die Vernunft. Was ist das Gegenteil von Verstand und Vernunft? Unverstand und Unvernunft. Also ich lebe lieber mit Menschen zusammen, die vernünftig sind und ihren Verstand gebrauchen, als mit Menschen, die unverständlich sind und unvernünftig. Und nochmal, das ist genau der Kampf im Buch der Sprüche. Gegen Torheit, gegen Unvernunft kämpfen die Weisen. Aber sie haben damals erkannt, es ist gut, den Verstand zu gebrauchen. Aber alle unsere Erkenntnis, wie Paulus es später schreiben wird, ist und bleibt Stückwerk. Und wer den Verstand absolut setzt, der ist in der Gefahr, dass er Entscheidendes ausblendet. Unser Verstand kann uns nämlich nicht wirklich sagen, ob es Gott gibt oder nicht. Und wenn ich davon ausgehe, wie das ganz viele Menschen tun, es gibt keinen Gott, weil ich sehe ihn nicht und er hat sich mir noch nie gezeigt, der blendet einen wesentlichen Teil der Wirklichkeit aus. Es wäre genauso, wie wenn jemand sagen würde, ich glaube nur, was ich sehe. Ist übrigens ein sehr dummer Satz, wisst ihr, ne? Also jeder von euch, der sein Mobiltelefon dabei hat und da gleich mal kurz checkt, ob es auch noch eine Alternative gibt zu dieser langweiligen Predigt, der benutzt Funkstrahlen oder wie auch immer die heißen. Die kannst du nicht sehen und trotzdem sind sie natürlich da. Also zu sagen, ich glaube nur, was ich sehe, ist wirklich ein sehr dummer Satz. Aber wer Gott ausblendet, der versteht zum Beispiel nicht wirklich, woher das Böse in der Welt kommt. Die Bibel sagt uns, das hat mit dem Gegenspieler Gottes zu tun, mit dem Teufel. Und wenn ich das ausblende, weil mein Verstand mir angeblich sagt, es gibt keinen Gott, keinen Teufel, der versteht vieles nicht. Und wer Gott ausblendet, der versteht auch nicht, warum Menschen beten und dass es Sinn macht zu beten, weil Gott Gebet erhört. Also wer diesen Teil ausblendet, sieht halt auch nur einen Teil der Wirklichkeit. Und es gibt übrigens gute Gründe für Glauben. Ich persönlich finde es zum Beispiel nicht sehr vernünftig zu denken, dass die Welt von selbst entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ich das auch bezweifeln würde, wenn ich kein Christ wäre oder gar nicht an eine höhere Macht glaube, aber ich kann mir gut vorstellen, auch dann würde mir das als Konzept nicht wirklich einleuchten. Also vertieft euch nur mal in die Funktionsweise einer einzigen Zelle. Also gar nicht Baum, eine Zelle. Wenn ihr Zugang zum Internet habt, ist das ja ganz einfach. Googelt das mal und fuchst euch da so ein bisschen. Eine Zelle. Was in einer Zelle abläuft, an Kombination von Aminosäuren, frag mich, keine Ahnung. Und dann zu denken, ja, das wird wohl von selbst entstanden sein, das scheint mir persönlich nicht wirklich vernünftig zu sein. Dass jemand das geschaffen hat, ein Schöpfer, das scheint mir sehr viel vernünftiger. Es gibt dazu auch ganz viel Gutes im Internet. Ich habe euch hier eine Adresse mal aufgeschrieben. Falls ihr die noch nicht kennt, ist eine sehr gute Seite an dieser Stelle. Die heißt glaubendenken.de und der Name ist Programm, Glauben und Denken zusammenzuhalten. Da gibt es ganz viele gute Vorträge auch zu naturwissenschaftlichen Themen, die wirklich plausibel machen. Wer glaubt, muss seinen Verstand nicht abgeben. Es gibt wirklich gute Gründe, um auch zu glauben. Daher nochmal, dich deines Verstandes zu bedienen ist gut. Dich voll und ganz auf deinen Verstand zu verlassen, ist dagegen keine wirklich gute Idee. Du darfst als Christ und sollst als Christ auch weiterhin denken und gern auch wirklich gründlich. Aber immer in diesem Wissen, meine Klugheit kann und darf nicht der letzte Maßstab sein. Sondern der letzte Maßstab, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist, du rechnest mit Gott und mit seiner Macht. Diejenigen von euch, die so ein bisschen mehr Bibelkenntnis haben, geht doch mal in Gedanken so die Bibel durch und streicht mal alle Geschichten, die nicht in der Bibel stehen würden, wenn die Leute in der Bibel gedacht hätten, ich verlasse mich mal nur auf meinen Verstand. Zwei Beispiele habe ich mitgebracht, aber denkt ruhig mal ein bisschen nach. Welche Geschichten würden nicht in der Bibel stehen, wenn Leute sich nur auf ihren Verstand verlassen hätten? Zum Beispiel die Geschichte von David und Goliath. Die würde nicht in der Bibel stehen. Also niemand, der auch nur halbwegs bei Verstand ist, denkt, er kann als 17-jähriger Junge mit einer Steinschleuder gegen einen Riesen kämpfen. Und David weiß auch, dass er das nicht kann. Und als Goliath ihn verspottet, was kommst du da, sagt David ja, du kommst mit Schwert und Rüstung. Ich komme im Namen meines Gottes. Und nur deswegen wagt David diesen Kampf, weil er weiß, da gibt es sehr viel mehr, als ich sehen kann. Ich verlasse mich auf das, was ich nicht sehen kann. Ich verlasse mich auf die Kraft Gottes. Auch nicht in der Bibel stehen würde die Geschichte von Petrus und seinem Fischfang. Neues Testament. Er hat die ganze Nacht nichts gefangen. Er ist frustriert. Sie flicken die Netze. Jesus kommt und sagt zu Petrus und seinen Fischerkollegen, fahrt tagsüber raus und fangt Fische. Das war fachlich völlig, ich will nicht sagen bescheuert, aber schon grenzwertig. Ne? Also Jesus hat damit deutlich gemacht, vom Fischen versteht er nichts. Und Petrus, wenn er sich auf seinen Verstand verlassen hätte, hätte sagen müssen, schönen Dank für den Tipp, ich respektiere dich, aber so einen Unfug machen wir nicht. Und Petrus sagt, was? Herr, auf dein Wort hin. Und erlebt dann diesen großen Fischfang. Nur zwei von ganz vielen Geschichten von Menschen, die dem Richtigen vertraut haben. Und das war an dieser Stelle eben nicht ihr Verstand. Sondern, nochmal zum Thema, dem Richtigen vertrauen, das heißt Gott vertrauen. Und zwar, wie es hier steht, mit ganzem Herzen, also mit allem, was du bist und allem, was dich ausmacht. Auch da haben wir drüber nachgedacht. Hört gerne euch die Predigt nochmal an. Sie sind alle auf unserer Homepage verlinkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Gottvertrauen. Olga hat ja eben ganz begeistert erzählt, sie freut sich auf die Predigt, aufs Thema zum Thema Gottvertrauen. Die spannende Frage ist, warum? Weil du denkst, das ist mein Thema? Oder weil du denkst, ich brauche das? Oder weil du denkst, Also, das ist so ein Satz, den wir als Christen natürlich sagen. Christen sind Menschen, die Gott vertrauen. Aber ich merke in meinem Leben, das ist gar nicht immer so einfach. Und wenn es dir auch so geht, lade ich dich jetzt ein für den zweiten Teil der Predigt. Komm mit auf diesen Weg, Gott ganz und gar zu vertrauen. Es ist der Weg zu erleben, dass du in allen Schwierigkeiten trotzdem gelassen leben kannst. Es ist der Weg, ist nicht der Weg raus aus den Schwierigkeiten, es ist aber der Weg zur Ruhe zu kommen. Weil Gott gesagt hat, ich gehe mit dir, ich führe dich und wie wir auch gelesen haben, ich ebne deine Wege. Aber nochmal, ich merke selber, es ist gar nicht so leicht, das wirklich dann zu leben. Was heißt also Leben im Vertrauen auf Gott? Zunächst mal sehr grundlegend an Jesus zu glauben. Nochmal zurück zu Immanuel Kant. Ihm war sehr wohl bewusst, obwohl er sehr darauf gepocht hat, wir gebrauchen unseren Verstand. Ihm war sehr wohl bewusst, unser Verstand hat Grenzen. Und Immanuel Kant hat sehr deutlich gesagt, ich kann mit meinem Verstand über Gott überhaupt nichts aussagen. Weil ich ihn gar nicht wahrnehmen kann mit meinem Verstand. Und ihm war völlig klar, der Verstand hilft mir im Blick auf diese ewigen und größeren Fragen null. Ja, genauso, wenn ich euch jetzt bitten würde, versucht mal zu messen, wie viel Infrarotstrahlung hier in diesem Raum ist. Ihr könnt es nicht. Ihr könnt auch hier jetzt nicht Ultraschall messen. Ihr könnt es nicht. Oder hat jemand ein Messgerät dabei? Dann könnt ihr es. Ihr braucht ein Messgerät. Aber Kant sagt, unser Verstand ist dieses Messgerät nicht. Der Mensch kann sich zwar was ausdenken im Blick aufs Heil und auf Götter, das ist passiert, so sind die Religionen entstanden, aber das ist ja nur rumgeraten. Und die Lösung ist, wenn es da was gibt da oben, einen Gott, und da ist Kant schon von ausgegangen, dann ist die einzige Chance, er zeigt sich uns. Er offenbart sich uns. Und dann weiß ich was von Gott. Und das ist das, was die Bibel beschreibt. Gott hat Jesus in die Welt gesandt. Jesus hat die verschlossene Tür zum Himmel wieder geöffnet. Und seitdem lädt er ein, auch heute Morgen durch mich, lass dich mit Gott versöhnen. Das heißt, das Grundlegende ist erstmal, dass du überhaupt dein Leben mit Gott lebst. Dass du an Jesus glaubst. Und an Jesus glauben heißt nicht, ich glaube, da gibt es einen Jesus, sondern es geht um Vertrauen. Und das noch bessere Wort ist, vertrau dich diesem Jesus an, dass er auch dich rettet für Zeit und für Ewigkeit. Also, was heißt Leben im Vertrauen auf Gott? Zunächst mal, du machst dich überhaupt mal an diesem Gott fest und du glaubst an Jesus. Der nächste Schritt oder ein weiterer Punkt aus unserem Text, was heißt Vertrauen auf Gott? Hier steht es ja sehr deutlich, Gott zu fürchten. Auch hier hört die Predigt dazu gern nochmal nach. Nur nochmal der Kern. Gottesfurcht heißt nicht Angst vor Gott, sondern Gottesfurcht heißt, ich habe Respekt und achte diesen Gott als Gott. Ich nehme ihn als Gott ernst und das heißt, ich nehme mich als Mensch ernst. Er kann, ich kann nicht. Und dazu gehört dann auch, was hier auch steht, nämlich das Böse zu meiden. Warum das? Gott, so beschreibt ihn uns die Bibel, ist gut und er ist nur gut. Das heißt, alles Böse widerspricht seinem Wesen. Jakobus schreibt, in Gott ist nur Licht und kein Wechsel von Licht und Finsternis, sondern er ist nur Licht und damit ist klar, Böses gehört überhaupt nicht zu ihm. Und du als Kind Gottes spiegelst Gott wieder. Du wirst umgestaltet durch den Heiligen Geist in das Bild von Jesus und das heißt, Böses wird immer weniger dann zu deinem Leben mit dazugehören. Das heißt, was heißt Leben im Vertrauen auf Gott? Ihn zu fürchten, ihn ernst zu nehmen und das Böse dann auch zu meiden. Der nächste Schritt, was heißt Leben im Vertrauen auf Gott? Sich seiner guten Führung anzuvertrauen. In unserem Text heißt es, es geht darum, auf all deinen Wegen nur ihn zu erkennen. Dazu ein Zitat aus einer Auslegung. Wer mit dem ganzen Herzen Gott vertraut, denkt auf allen Wegen an ihn, erkennt ihn in allen Wegen und erkennt ihn auf allen Wegen an. Voll demütiger Zuversicht geht er den Weg, den Gott ihn führt, den Blick immer auf ihn gerichtet. Gottvertrauen heißt dann also, du folgst dem guten Hirten. Und zwar dahin, wohin er dich führt. Psalm 23, er führt uns und dich auf die saftigen Weiden und zum frischen Wasser, dann ist es leicht zu folgen. Da steht aber auch, er führt das Schaf, er führt dich und mich auch ab und zu ins finstere Tal. Und dann ist das Folgen schon gar nicht mehr so leicht. Das ist sehr viel schwieriger, auch da zu sagen, ja, auch ich gehe auch diesen Weg mit. Und warum tust du beides? Nicht nur auf die grüne Weide deinem guten Hirten folgen, sondern auch ins finstere Tal? Weil du weißt, weil du ihm vertraust, dass er treu und gut ist. Und das heißt umgekehrt, du gehst auch keine Wege eigenmächtig. Also das Schaf sagt dann nicht morgens, wenn der gute Hirte kommt, auch heute gehe ich mal meinen eigenen Weg, das wird sicherlich auch schön werden, sondern das Schaf folgt immer diesem guten Hirten. Und das heißt, du beziehst ihn in deine Entscheidungen mit ein. Ihr wisst, dass es nicht um die kleinen Alltagsdinge geht. Also ihr müsst nicht morgens vom Kleiderschrank beten, was soll ich heute anziehen? Also jedenfalls nicht jeden Morgen. Ne? Ja, der Heilige Geist führt dich einfach auch so. Aber natürlich bei den großen, bei den wichtigen Entscheidungen. Und wenn du jeden Morgen einfach betest, Herr, führe mich heute durch deinen guten Heiligen Geist. Ich will mich heute dir anvertrauen, deiner Führung. Und ich will deine Wege gehen, kannst du dann auch fröhlich und gelassen in den Tag gehen. Wie macht er das? Durch die Bibel, durch sein Wort. Lies also fleißig in diesem Wort und wende es an für dein Leben und durch den Heiligen Geist. Lass dich führen und leiden durch den Heiligen Geist. Ganz konkret, was ich eben schon sagte, bitte ihn darum. Und dann ist damit eine Verheißung verbunden. Dann wirst du erleben, dass er deine Pfade ebnet. Das heißt, bitteschön, nicht alles läuft glatt in deinem Leben. Das heißt auch nicht, alle Hindernisse werden aus dem Weg geräumt, wie man vom Bild her denken kann. Die Bibel warnt uns davor, an dieser Stelle das so platt zu verstehen. Wir sehen im Leben von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, dass das nicht immer der Fall ist. Wir sehen es bei Hiob, der wirklich ganz tief durchs Leid muss. Wir sehen es bei Jesus selbst. Also wenn doch jemand die Wege geebnet haben müsste von Gott, dann war doch sein Sohn. Und wir sehen, nein, Schwierigkeit auf Schwierigkeit in seinem Leben. Und wir sehen es bei Paulus, der ganz viel Zeit in Gefängnissen verbracht hat, der Schiffbruch erlitten hat, der ausgepeitscht wurde. Also all diejenigen zeigen uns, sie waren mit Gott unterwegs, Das heißt aber nicht, alles ist glatt gelaufen. Was ist gemeint? Ich glaube, gemeint ist, wenn du auf Gottes Wegen gehst, wird er sie dir gangbar machen. Auch und gerade die schweren Wege. Und vor allen Dingen, er geht nicht nur mit, sondern er geht, wie dieser gute Hirte, voran. Und das heißt, solange das so ist, und es ist so, Gott hat versprochen, er wird das tun. Solange das so ist, kannst du getrost diesen Weg mitgehen. Nochmal, das ist nicht einfach. Ich merke es in meinem eigenen Leben, es ist überhaupt nicht einfach, diese Wege mitzugehen und diese Wege getrost mitzugehen. Aber es ist der einzige Weg für Gelassenheit im Leben. Dir zu sagen, egal wie dieser Weg auch geht, Gott geht ihn mit, Gott geht voran und Gott wird mir die Kraft geben. Ich kenne jemand, ist schon älter, auch krank und inzwischen auch gar nicht mehr gut dabei. Und wenn ich diese Person besuche, dann gehe ich immer auch getröstet weg und dann fällt in der Regel ein Satz, der besteht nur aus drei Worten: Gott wird sorgen. Und diese Person lebt das. Und dann denke ich immer, ach, das hätte ich auch gern. So dieses tiefe Vertrauen, Gott wird sorgen. Ich muss mich nicht sorgen, er wird sorgen. Und wenn der Verstand dann gegen das Wort Gottes steht, wem vertraust du dann? Hier ist eine entscheidende Weichenstellung für dein Leben, aber auch im Blick auf das, was wir so Theologie nennen oder Bibelauslegung, was auch immer. Kleinen kurzen Ausflug zu dem, was man so die historisch-kritische Methode in der Bibelauslegung nennt. Historisch heißt, man versucht, die Bibel in ihrer Zeit zu verstehen und das ist gut. Es ist völlig berechtigt und völlig gut, dass wir Bibeltexte nicht sofort auf uns anwenden, sondern erstmal fragen, was haben sie damals bedeutet? Das ist wirklich gut. Und kritisch heißt hier jetzt erstmal gar nicht, irgendwas niederzumachen, sondern kritisch heißt, wir glauben nicht alles ungeprüft, sondern wir prüfen, was da so steht. Und das ist an und für sich auch ein gutes Motto fürs Leben. Also, bevor ihr auf den sogenannten Enkeltrick hereinfallt, ich wende mich jetzt mal so ein bisschen an die älteren Leute hier. Also, Enkeltrick heißt, jemand ruft an, so Schockanruf und sagt, ich bin dein Enkel und ich komme ins Gefängnis, wenn ich nicht 10.000 Euro hinterlege und gleich kommt jemand und holt das. Also, bevor man auf diesen Enkeltrick reinfällt, sollte man das mal historisch kritisch prüfen. Also, historisch. Hartmut zum Beispiel hat gar keinen Enkel. Sollte man mal ganz kurz drüber nachdenken. Kann das mein Enkel sein, wenn ich gar keinen Enkel habe? Nein. Und kritisch, ist das wirklich plausibel, was da so erzählt wird. Und wenn jemand dir erzählt, er könne fliegen, also nicht mit Flugzeug, sondern so, ne? Auch da ist es gut, du fragst da mal ein bisschen kritisch nach, ne? Und glaubst ihm das nicht einfach. Aber was ist, wenn jemand dir erzählt, Gott habe das Schilfmeer geteilt und Jesus Brot vermehrt? Das eine erzählt uns Mose, das andere erzählt uns Johannes. Und wenn dann der Verstand Maßstab ist, dann sagen wir, oder dann ist das Urteil sehr schnell unmöglich. Wenn Gottes Wort der Maßstab ist, dann ist das Urteil, was die Bibel auch sagt, nichts ist unmöglich bei Gott. Und hier sind leider ganz viele Theologen falsch abgebogen, weil sie den Verstand zum Maßstab gemacht haben. Es gibt so eine Auslegungstradition, die sagt, wir können in der Bibel nur anerkennen, was wir mit unserem Verstand auch nachvollziehen können. Und nur was heute passieren kann, kann auch damals passiert sein. Ich kürze das mal ein bisschen ab, wir haben nicht die Zeit. Die entscheidende Frage ist, wenn mein Verstand mir sagt, es kann nicht sein und Gott sagt mir, es kann sehr wohl sein, wem glaubst du dann? Dein Verstand, wir blenden nochmal ein, der sich schon geirrt hat und sich immer wieder irren wird? Oder Gott, von dem wir glauben, dass er unfehlbar ist? Und du solltest das beherzigen, was Paulus mal so schreibt: Wir reißen alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Und das ist der entscheidende Satz. Bin ich bereit, Christus mich unterzuordnen, auch mit meinem Verstand? Oder sage ich, mein Verstand entscheidet? Und dann sortiere ich ganz viel aus, was in der Bibel steht. Es ist aber auch eine Gefahr im persönlichen Leben. Nämlich, dass du Gott, nehme ich mit ein, dass wir Gott auf das eingrenzen, was wir uns vorstellen können. Und auf diese Weise unserem Verstand dann doch letztlich mehr trauen als Gott selbst. Beispiele. Es ist zum Beispiel ziemlich unvernünftig, wenn Menschen 10% oder noch mehr ihres Einkommens für Gott geben. Also vernünftig ist das nicht. Könnt ihr gerne mal testen. Erzählt das mal ganz vielen Leuten, von denen ihr wisst, dass sie keine Christen sind, ob die das vernünftig finden. Also die allermeisten würden sagen, ist ja völlig unvernünftig. Wie kann man sowas machen? Oder Zeit und Kraft in die Gemeinde investieren. Mein Verstand, dein Verstand sagt dir vielleicht, lass es. Ist unvernünftig. Und die Bibel sagt, mach es. Gott wird dich dafür segnen. Es klingt zum Beispiel unvernünftig, sich auf Rache zu verzichten, weil Gott gesagt hat, er kümmert sich. Und es ist zum Beispiel auch unvernünftig, mutige Glaubensschritte gegen alle Vernunft zu gehen, nur weil Gott dich dazu einlädt. Blenden wir nochmal David ein, der diesen Schritt trotzdem geht, oder auch das Volk Israel, das dann durchs Schilfmeer geht. Alles sehr unvernünftig, aber sie haben Gott mehr zugetraut als ihrem eigenen Verstand. Ich merke, wie schwer mir persönlich das oft fällt. Und ich ahne nur, was ich alles verpasse, weil ich dann doch nicht mit ganzem Herzen Gott vertraue. Wenn ich mal bei Jesus bin und wir dann so über mein Leben reden, dann wird es eine Menge über Sünde gehen und Sünde, die vergeben ist. Und dann wird Jesus mir sicherlich auch so ein paar Sachen sagen und sagen, guck mal, was da alles hätte passieren können, wenn du dich auf mich verlassen hättest und nicht auf deinen Verstand. Und es ist sehr schade, dass das so sein wird. Und noch bin ich jung genug, um für den Rest meines Lebens die Weiche anders zu stellen. Und ihr auch, immer wieder dich wirklich mit ganzem Herzen auf Gott zu verlassen. Und wie viel gelassener würde ich persönlich und du vielleicht auch leben, wenn du es hinbekämst, wirklich alle Sorge auf Gott zu werfen. Er lädt dich ja dazu ausdrücklich ein. Komm zum Schluss, was kannst du mitnehmen? Es ging heute um die Frage, wem du vertraust, deinem Verstand oder Gott. Und wir haben gesehen, dass der Verstand eine gute Gabe Gottes ist, den du wirklich dankbar gebrauchen kannst, aber eben nicht unabhängig von Gott. Denn dein Verstand, meine auch, kann irre gehen und Erkenntnis ist immer auch Stückwerk. Und da ist es keine gute Idee, sich voll und ganz auf deinen Verstand zu verlassen. Dem richtigen Glauben heißt, verlass dich ganz auf Gott, auf sein Wort, auf seinen Heiligen Geist, auf seine Verheißungen, auf seine Möglichkeiten. Wir haben gesehen, vor allen Dingen im Blick auf dein ewiges Heil, aber auch ganz konkret im Alltag, indem du zum Beispiel deine Sorgen wirklich auf ihn wirfst und ihn in alle Entscheidungen mit einbeziehst. Darum geht's. Das heißt, dem Richtigen zu vertrauen. Und lass uns dafür beten, und wenn ihr könnt, für den stehen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns einlässt, dir zu vertrauen. Und ja, danke, dass wir das tun können auf der Grundlage, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist. Du kannst es nicht enttäuschen, du kannst nicht lügen, weil du durch und durch gut bist. Und du lädst uns ein, wirklich auch uns erstmal ganz auf dich einzulassen, uns an dir festzumachen. Danke, dass du uns auf diese Art und Weise auch das ewige Heil anbietest. Und wir haben gesehen, es geht auch darum, dir wirklich auf unseren Wegen zu vertrauen, wirklich auch dich zu fürchten und dich ernst zu nehmen mit deinem Wort und uns auch vom Bösen zu trennen. Und da, wo wir das nicht hinbekommen, Herr, da bist du gnädig und barmherzig und vergibst. Wir bitten dich aber, dass dein guter Heiliger Geist uns immer mehr in diese Richtung führt und treibt. Und danke auch für unseren Verstand. Danke für kluge Menschen, die ganz viel Gutes erfunden haben. Und danke, dass wir in einer Welt leben, die sehr viel besser ist als die Welt vor 500 Jahren, weil Menschen Klugheit hatten und Klugheit angewandt haben. Bewahre uns aber davor, dass wir unseren Verstand absolut setzen, sondern dass wir wirklich uns mit ganzem Herzen an dich hängen. Amen.